Trotz Ausreiseverbot und Schikane. Remigrationsgipfel in Mailand hat stattgefunden. Schicksalswahl in Rumänien. Telegram-Gründer erhebt Manipulationsvorwürfe gegen Frankreich. Und im Interview des Tages WHO-Kritiker Daniel Beutler ist überzeugt, eine neue Pandemie ist jederzeit denkbar. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. In Genf hat am Montag die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation WHO begonnen. Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung, die geplante Verabschiedung des neuen Pandemievertrags. Die Abstimmung darüber wird am Dienstag erwartet. Der seit April vorliegende Entwurf sieht eine Reihe weitreichender Maßnahmen zur Bekämpfung vermeintlicher Pandemien vor. Darunter Eingriffe, die Kritiker als autoritär und diktatorisch bezeichnen. Zudem soll die Zusammenarbeit zwischen der WHO und der Impfstoffindustrie weiter vertieft werden. In einer Presseerklärung kündigte die WHO außerdem an, im Rahmen der Tagung die, so wörtlich, gesundheitsbezogenen Ziele für nachhaltige Entwicklung wieder auf Kurs zu bringen. Diese gehören zu den insgesamt 17 Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, die unter dem Schlagwort Agenda 2030 bekannt sind. Kritiker sehen in dem Programm vor allem ein globales Transformationsvorhaben, das zentrale Elemente des Great Reset weltweit verankern soll. Um die Weltgesundheitsorganisation geht es auch in unserem heutigen Interview des Tages im weiteren Verlauf der Sendung. Ende vergangener Woche verhängte die Bundespolizeidirektion München gegen 8 junge Aktivisten der identitären Bewegung ein Ausreiseverbot, obwohl diese strafrechtlich nicht vorbelastet sind. Doch der Versuch des Staates, die Reise zu verhindern, scheiterte. Nur wenig später zeigte sich die gesamte Gruppe demonstrativ in Italien, offenbar unbeirrt von Verbot und Meldeauflagen. Doch was war das eigentlich für eine Veranstaltung, die der deutsche Staat offenbar um jeden Preis unterbinden wollte? Es handelte sich um den sogenannten Remigrationsgipfel, ein europaweites Vernetzungstreffen patriotischer Kräfte. Der freie Journalist Paul Brandenburg war vor Ort und schilderte gegenüber auf 1 seine Eindrücke.
Teilnehmer und Veranstalter berichten vor Ort von mehrfachen Kündigungen ihres Tagungsortes, die sie erleiden mussten, bis sie schließlich dort bei Mailand sich versammeln konnten. Einige Teilnehmer berichteten, dass ihnen Hotelzimmer verweigert oder nachher wieder gekündigt wurden und sie nicht wüssten, wo sie denn nun nachts noch unterkämen. Auch Treffpunkte nach der Veranstaltung in separaten Restaurants und Treffmöglichkeiten sind wohl verweigert oder nachher gekündigt worden aufgrund von anonymen Diffamierungen. Also diese Maßnahmen dort, wie auch aus Deutschland kennen, sind ähnlich, dieser Terror ist ähnlich gewesen wie in der BRD. Die Polizei, die vor Ort war, in rauer Zahl, muss man sagen, es waren ebenso viele Polizisten dort, etwa wie Tagungsteilnehmer, 8 Mannschaftswagen riegelten die Zufahrtsstraßen dort ab. Die Polizei trat extrem entspannt auf, ging sehr locker um, hielt sich im Hintergrund in einiger Entfernung und griff nicht in das Geschehen ein, in die Interaktion zwischen den angereisten Medienvertretern vor allem und den Teilnehmern, die dort das Theater betraten oder verlassen. Hatten, denn die Medienvertreter insgesamt traten sehr feindlich, aggressiv auf. Fragen, die dort gestellt wurden an Menschen, die das Gebäude betreten oder verlassen, waren nicht eher als Frage formuliert, sondern als Verhör, als Rechtfertigungsaufforderung. Beispielsweise an einen, warum gestehen Sie nicht ein, dass Ihre Vorfahren aus Belgien als Kolonialherren schreckliche Grausamkeiten verübten? Wie stehen Sie heute zum Holocaust? Alles Fragen, die nichts mit dem Inhalt der Tagung eigentlich zu tun hatten, auch in keiner Weise auf das eingingen, was dort besprochen wurde. Es hatte eher anklagenden und Verhörcharakter, sodass die Spannungen, die vor Ort zu beobachten waren, vor allem zwischen diesen Medienvertretern und den Teilnehmern stattfanden, die es auch ablehnten, sich zu akkreditieren bei den Veranstaltern, um auch in die Räumlichkeiten selbst zu gehen. Sie lehnten es auch ab, 5 € zu bezahlen für den Livestream, der als Pay-Content verfügbar war, hatten also keine Ahnung, was dort inhaltlich besprochen wurde. Abgesehen davon war dann nicht zu beobachten, dass irgendwelche Antifa oder andere Demonstranten vor Ort da störten. Das fand, wie gesagt, alles offensichtlich im Vorfeld statt. Insgesamt also seitens der staatlichen Stellen wirkte es deutlich entspannter, als das zuletzt in der Bundesrepublik der Fall war.
Und von den Ergebnissen des Gipfels berichtet uns der Mitorganisator und Aktivist Martin Sellner.
Der Remigration Summit, der Remigrationsgipfel am 17. Mai in Mailand, war ein großartiger und durchschlagender Erfolg. Es gelang uns dort unter dem Titel der Remigration zahlreiche Leute aus Parteipolitik mit Aktivisten zu verknüpfen. Vertreten waren Politiker von Parteien wie Chega in Portugal, AfD in Deutschland, Lega, Influencerinnen wie Eva Landingerbröck und zahlreiche Aktivisten inklusive jenen Deutschen, die von ihrem eigenen Staat an der Ausreise gehindert wurden. Die illegal Ausreisenden wurden mit stehenden Ovationen auf der Bühne empfangen. Zuvor gegangen gab es massive Repressionen, eine große Angst in Italien vor der freien Debatte und Versuche vor allem des roten Bürgermeisters von Mailand, den Gipfel zu verhindern, Absagen, Druck, massive linke Proteste auf der Straße. Am Ende konnten wir aber in einer hervorragenden Unterkunft, einem Theater in Gallarate nahe Mailand, vor Hunderten Zuhörern aus ganz Europa, ja von der ganzen Welt, diesen Gipfel abhalten. Ein wichtiger Schritt nach vorne, eine Vernetzung, eine Lobby, eine überfällige Lobby für Remigration in Europa. Und, wie selbst die linke Presse neidvoll anerkennen musste, der Embryo für die neue, ich zitiere das neue Deutschland, für die neue patriotische Führungsgeneration in Europa. Ein voller Erfolg und ich bin allen Leuten dankbar, die gekommen sind und kann sagen, das war erst der Anfang. Es geht weiter mit dem Remigration Summit 2026. Wir machen so lange weiter mit der Vernetzung, mit der aktivistischen Arbeit, bis wir endlich Europa gerettet und die millionenfache Ersetzungsmigration beendet haben.
Überschattet wurde die Konferenz von den Ausreiseverboten gegen die deutschen Aktivisten. Doch die Entscheidung der bayerischen Behörden ist wohl nur die Spitze des Eisberges. Werden politische Dissidenten durch das deutsche Bundeskriminalamt bei Auslandsreisen gezielt schikaniert? Diesen schwerwiegenden Verdacht äußert jedenfalls Michael Brück, Aktivist der Freien Sachsen, auf seinem Telegram-Kanal. Danach würden patriotische Oppositionelle systematisch im Schengener Informationssystem zur sogenannten Präventivfahndung ausgeschrieben, also zur Beobachtung, ohne dass ein konkreter Verdacht oder ein Verfahren gegen sie vorliegt. Brück spricht von Hunderten, womöglich sogar Tausenden Betroffenen, die dadurch dauerhaft unter staatlicher Kontrolle stehen. Die Folgen sind weitreichend. Bei jedem Grenzübertritt werden alle Reisedaten automatisch erfasst und unmittelbar an die Bundesbehörden übermittelt. Für die Betroffenen selbst bedeutet das ständige Schikane und das Gefühl permanenter Überwachung. Das Bundeskriminalamt verweigerte gegenüber Auf1 bislang jede Stellungnahme. Auf der offiziellen Webseite des BKA wird die Möglichkeit der Präventivfahndung allerdings ausdrücklich beschrieben. In einer exklusiven Stellungnahme schildert Michael Brück gegenüber Auf1 seine Erfahrungen.
Was bisher weniger bekannt ist, es gibt seit mehreren Jahren eine nationale Informationsstelle Sirene beim BKA, die koordiniert europaweit Präventivfahndungen nach politischen Dissidenten. Das läuft dann in der Praxis so ab, ihr seid beispielsweise in irgendeinem Schengenland im Urlaub, meinetwegen in Kroatien, werdet dort kontrolliert und der Grenzer vor Ort nimmt sofort Kontakt mit dem Bundeskriminalamt auf und teilt mit, wo ihr gewesen seid. Er fragt euch, was ihr dort macht, mit wem ihr unterwegs seid, welche Ziele ihr noch habt und schickt anschließend einen Vermerk an das Bundeskriminalamt nach Deutschland, damit die deutschen Behörden genau schauen können, wo ihr euch rumtreibt und am besten sagt Reiseprofile von euch erstellen können, mit denen sie dann natürlich auch die anderen Behörden ja versorgen, beispielsweise das Bundesamt für Verfassungsschutz.
Und ins Visier von Polizei und Geheimdiensten kann mittlerweile jeder geraten, der in Deutschland anders denkt. Die Systemmedien verschweigen diese Entwicklung hin zu einem autoritären Überwachungsstaat. Doch Auf1 klärt mutig auf und genau deshalb sind wir den Machthabern ein Dorn im Auge. Sie wollen uns finanziell vernichten. Nur Sie, liebe Zuseher, können das verhindern. Unterstützen Sie uns über PayPal mit Ihrer Kreditkarte oder durch einen Einkauf in unserem Onlineshop unter www.auf1.shop. Im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl in Rumänien erhebt Telegram-Gründer Pavel Durov schwere Vorwürfe. Eine, Zitat, westeuropäische Regierung habe versucht, den Urnengang vom Sonntag zu beeinflussen. Gemeint ist offenbar Frankreich. Demnach soll Paris Druck auf den Messenger-Dienst ausgeübt haben, Kanäle zu sperren, die den oppositionellen Kandidaten Georges Simeon unterstützten. Durov erklärte, er habe das Ansinnen abgelehnt. Das französische Außenministerium wies die Vorwürfe zurück. Simeon verlor die Wahl überraschend gegen den von der Europäischen Union unterstützten Herausforderer Nicolas Jordan. Zeitgleich fand in Polen die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Laut vorläufigen Ergebnissen liegen der brüsselfreundliche Kandidat Rafał Czaskowski und der Nationalkonservative Karol Nawrocki mit jeweils rund 30% gleich auf. Der Ausgang der entscheidenden Stichwahl gilt als offen. Zwei linke Kandidaten, die im ersten Durchgang ausgeschieden waren, lehnten nach Angaben polnischer Medien eine Wahlempfehlung für Czaskowski ab. Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf den Gazastreifen am Wochenende weiter ausgeweitet. Nach Angaben palästinensischer Behörden kamen dabei mindestens 100 Zivilisten ums Leben. Augenzeugen beschrieben die Luftschläge als apokalyptisch.
Die letzte Nacht fühlte sich an wie der Schrecken des jüngsten Gerichts in der Gegend von Al-Amudi im Norden des Gazastreifens. Plötzlich gab es unablässige Bombardierungen durch Kampfflugzeuge, Panzer, Kriegsschiffe und Hubschrauber. Dazu der Beschuss von Häusern in unserer Umgebung. Drohnen feuerten und warfen Bomben ab. Die letzte Nacht war erfüllt von Zerstörungen und Angst. Niemand kann unter solchen Bedingungen leben. Wir sind Menschen, nicht Tiere und keine taktischen Verluste. Wir haben ein Recht auf ein sicheres Leben. Dies ist das 8. Mal, dass wir wegen der Besatzung vertrieben wurden. Alle nennen uns Kollateralschäden. Für sie sind wir nur belanglose Dinge. Wir brauchen jemanden, der an unserer Seite steht.
Am Montag verkündete Israels Premierminister Benjamin Netanyahu scheinbar ein Zugeständnis. Man werde die Lieferung lebensnotwendiger Hilfsgüter in das dicht besiedelte Küstengebiet erlauben. Laut israelischen Medienberichten geschah dies unter massivem Druck der US-Regierung. Doch ob die Hilfe tatsächlich bei der Bevölkerung ankommt, bleibt fraglich. Denn das Büro Netanyahus erklärte gleichzeitig, man werde, Zitat, Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass die Hamas die Kontrolle über die Verteilung humanitärer Hilfe übernimmt. Kritiker sehen darin bereits die Vorbereitung weiterer Bodeneinsätze unter dem Vorwand, die Verteilung zu überwachen. Das Ziel des israelischen Krieges gegen Gaza ist die weitgehende Vertreibung der Palästinenser. Daraus machen führende israelische Politiker gar kein Hehl. Und sie haben Unterstützung. Am Wochenende berichtete der US-Fernsehsender NBC über einen brisanten Plan der US-Regierung. Demnach soll Libyen die Freigabe eingefrorener Gelder angeboten worden sein, im Gegenzug zur Aufnahme von 1 Million Palästinensern aus dem vom Krieg zerstörten Gazastreifen. Bemerkenswert ist, zwar griffen auch deutschsprachige Systemmedien die Meldung auf, ein entscheidendes Detail wurde jedoch verschwiegen. Laut NBC richtete sich das Angebot explizit an die Behörden der ostlibyschen Stadt Benghazi. Diese untersteht einer von zwei rivalisierenden Regierungen, die seit Jahren um die Kontrolle des Landes kämpfen. Die Freigabe der seit 2011 eingefrorenen Milliardenbeträge könnte das fragile Machtgefüge in Libyen massiv verschieben und den Einfluss der USA in dem Land vergrößern. Libyen verfügt über die größten Erdölvorkommen Afrikas. Schon Anfang Mai hatte Washington laut Medienberichten sondiert, ob Benghazi bereit wäre, illegale Migranten aus den USA aufzunehmen. Damals lehnten die libyschen Behörden ab. Und wir kommen zum Interview des Tages. Seit heute läuft, wie bereits am Anfang dieser Sendung gemeldet, die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auf 1 wird in den kommenden Tagen ausführlich darüber berichten und analysiert. Bereits vor wenigen Wochen fand in der Schweiz ein kritisches Corona-Symposium statt. Dabei ging es natürlich auch um die WHO. Unser Reporter Stefan Töni sprach dort mit dem Initiator der Veranstaltung, Daniel Beutler.
Neben mir steht der Organisator des Corona-Symposiums, Dr. Daniel Beutler. Er war einer der wenigen Hausärzte im Kanton Bern, der seine Patienten nicht gegen Covid impfte. Doch für Dr. Beutler ist die Corona-Zeit nicht vorbei. Er fordert eine angemessene Aufarbeitung. Darum veranstaltet er in diesem Jahr bereits das 2. Corona-Symposium, dieses Jahr mit Fokus auf die Impfkampagne. Herr Dr. Beutler, wie beurteilen Sie jetzt, 3 Jahre nach Start der Impfkampagne, die mRNA-Injektion und die Auswirkungen auf die Bevölkerung?
Also für mich ganz persönlich hat mir mein Instinkt recht gegeben. Es sind 3 wichtige Fragen, sind bis heute unbeantwortet. Ich habe das mehrfach den Wissenschaftlern von Moderna und Pfizer gestellt. Diese Frage, diese Spike-Proteinproduktion, wo findet die statt im Körper? Wie lange findet sie statt und wie viel Spike-Protein wird produziert? Das ist eine essentielle wissenschaftliche Frage, dass ich wissen muss, wenn ich meine Patienten damit behandle. Und diese Frage wurde bis auf den heutigen Tag nicht beantwortet. Also diese mRNA-Injektion führt zu einer unkontrollierten Proteinproduktion und das ist ein Riesenproblem.
Viele sprechen jetzt im Nachgang bei den Corona-Injektionen von einer Gentherapie. Finden Sie den Begriff angemessen? Kann man den verwenden?
Ja, Gentherapie im strengen Sinn ist natürlich, wenn man bewusst das Genom verändert, um irgendwelche Gene auszuschalten oder andere Gene einzuschalten. Wenn man es so genau betrachtet, eher nicht. Aber der Konsens im Moment, sagen wir in der kritischen Szene, ist schon so, dass man von einer Gentherapie sprechen kann.
Nach bisherigen Erkenntnissen, welche Impfschäden treten nach der Corona-Infektion auf? Welche haben Sie selber bei Patienten miterlebt?
Diese unkontrollierte Proteinproduktion führt zu einer Fehlinformation, quasi zu einer Überforderung unseres Immunsystems. Und was ich beobachte, also der Überbegriff über die Impfschäden ist eigentlich eine Kompromittierung des Immunsystems. Das ist das Hauptproblem. Und das erklärt alle diese multiplen Erscheinungen, oder? Wir haben jetzt die Gewebeschnitte gesehen mit diesen Lymphozyteninfiltraten, diese entzündlichen Reaktionen in allen möglichen Organen, mit allen möglichen Folgeschäden. Das geht alles zurück auf ein fehlgeleitetes Immunsystem.
Als Veranstalter vom Corona-Symposium, wie bewerten Sie den Kampf gegen sogenannte Desinformation durch Politik, Medien und nicht zuletzt auch die WHO?
Ja, das ist natürlich brandgefährlich. Das geht an die Meinungsfreiheit. Zensur ist natürlich was Unschönes und ich hoffe, dass man da die Leute sensibilisieren kann, dass eben sowas passiert, dass Zensur wirklich vorkommt. Und dass man das unterbinden kann, diese Bestrebungen.
Sehen Sie da eine konkrete Möglichkeit, wie man das unterbinden kann, wenn von oben herab Zensur beschlossen wird? Oder gibt es irgendwelche Maßnahmen, die Sie selber anpeilen würden, um Zensur zu umgehen?
Ja, also ich habe es in der Einleitung erwähnt. Wir als Gesellschaft, wir als Individuen in dieser Gesellschaft haben eigentlich die Macht. Und wir können uns entscheiden, welches Medium wir konsultieren. Und ich weiß aus guten, vertrauenswürdigen Quellen, dass die sogenannten Mainstream-Medien, die sind die sind krisenbehaftet, die verlieren ihre Abonnenten und auf der anderen Seite die alternativen Kanäle machen Gewinn, nehmen zu und das ist eigentlich eine natürliche Entwicklung, denke ich.
Was denken Sie, könnte es wieder zu einer derartigen Pandemie kommen, eine Art Corona 2.0?
Ist jederzeit denkbar, ja.
Und abschließende Frage. Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es für Menschen, die Schäden nach einer Covid-Injektion erlitten haben?
Da ist natürlich, die Forschung ist voll im Gang. Also ich bin immer aus ärztlicher, medizinischer Sicht davon ausgegangen, dass man ein Protein nicht selektiv ausleiten kann. Also dieses fehlproduzierte Protein kann man nicht einfach rauswaschen. Aber es gibt doch, Dr. Möller hat das erwähnt, es gibt Foreseverfahren, die offenbar Erfolg zeigen. Es gibt auf der Basis von Vitalstoffen, Nahrungsergänzungen, guter Vitaminversorgung gibt es Erfolge. Und wichtig ist, und das ist auch ein Gedanke, den wir schon angedacht haben, dass wir einen großen Kongress machen, europäischen Kongress, der sich nur mit der Behandlung der Impfprobleme beschäftigt. Das ist auch der Grund, dass der Dirk Seeling heute hier ist, der Herausgeber dieses großen Sammelbandes zur Behandlung von Long-Covid- und Post-Vac-Problemen.
Die systemnahen Medien hatten am Wochenende Grund zum Jubeln. Der diesjährige Eurovision Song Contest geht nach Österreich. Doch ein entscheidender Punkt blieb im ganzen Regenbogentaumel weitgehend unbeachtet. Als Gewinner muss der österreichische Rundfunk den Wettbewerb im kommenden Jahr ausrichten. Ob sich der ORF eigentlich zu einem strikten Sparkurs verpflichtet, das überhaupt leisten kann, ist allerdings fraglich. In der Alpenrepublik wird bereits darüber spekuliert, ob man die Austragung nicht doch ablehnen muss. Eine Stellungnahme zu dem Thema wollte der ORF gegenüber Auf1 bislang nicht abgeben. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.